Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 272 unseres Computer Club 2. Und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ganz herzlich, auch die, die gemeckert haben.
Ja, ich begrüße auch alle, allerdings in einer anderen Folge. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 270 plus 2. Denn bei 270 haben wir ja eine Zäsur gezogen und produzieren jetzt selbst. Und da haben einige gemeckert, aber ich begrüße die auch.
Toll, jetzt wollen wir mal ganz kurz darauf eingehen. Also die ganze Problematik ist ja, wir produzieren es selbst mit eigenen Mitteln. Und diese Mittel sind durchaus professionell, zumindest auf der Seite von Heinz Schmitz und auch bei mir. Wolfgang Back hat auch einen professionellen kleinen Rekorder.
Jetzt,
ja, wiedergefunden. Hat er sich im Smart versteckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt Leute, die uns dann schreiben, dass also ein Grund, uns zu hören, die Qualität war. Also wenn es nicht mehr war, wenn die Inhalte keine Rolle gespielt haben, dann macht es auch keinen Sinn. Heinz, bei dir hat man gesagt, es sei teilweise ein starker Hall zu hören gewesen. Ich habe ihn nicht gehört, aber wo kann denn der entstanden sein? Ich hoffe doch nicht beim Zuhörer.
Ja, erstmal wunderschönen guten Tag, alle, die zuhören, auch an euch beide. Ich kann mir das auch nicht erklären, wo der Hall herkommt, denn das ist hier Studio-Equipment, was rumsteht. Das Studio-Mikrofon, ein digitales Mischpult geht direkt in den Rechner rein. Es ist sicherlich ein ganz kleiner Raumhall da. Das ist kein gedämmter Raum, in dem ich sitze, es ist normaler Büroraum. Aber sonst kann ich mir das nicht erklären.
Naja, gut.
Also ich kann mir die Kritik an meiner Technik, kann ich mir schon vorstellen, denn ich kam genau an dem Tag, als wir die Aufzeichnung hatten, mittags um 3 Uhr haben wir die gemacht, das war auch knapp gewesen, glaube ich, für den Wolfgang Rudolf, weil er ist ja nicht der schnelle Mann mit dem Internet, sondern das geht ja ein bisschen langsamer bei ihm, sowohl das Downloaden wie auch das Uploaden. Und ich kam aus Holland, ein paar Minuten vor 3 Uhr, und wollte mein Gerät suchen und fand das Gerät nicht. Und dann habe ich in der Schnelle ein Mikrofon schnell ausgepackt und habe das Mikrofon dran gemacht und habe dann mit dem Rechner aufgezeichnet, aus der Not heraus. Und das ist wohl ein bisschen schwach gewesen, was ich da abgegeben habe. Jetzt habe ich hier einen Olympus stehen, so ein Aufnahmegerät. Und gehe damit auf die Mikrofone drauf, werde die dann als MP3 aufzeichnen und schicke sie dann dem Wolfgang Rudolf, der das die Sendung nachher konfektionieren wird.
Und heute habe ich auch etwas mehr Zeit. Wir haben früher angefangen. Wir haben zwar schon endlos gequatscht. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, wir haben es 10 Uhr, ab 9 Uhr haben wir angefangen zu produzieren, aber bisher haben wir uns nur unterhalten über alles Mögliche, denn es steht ja nun viel an. Einmal, nächste Woche Montag gibt es eine Sondersendung, die eine Stunde lang ist. Zweitens, nächsten Monat müssen wir 4 Fernsehsendungen produzieren, weil wir den Juni, da befinden wir uns alle im Urlaub, lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen, aber da wollen wir Sie nicht allein lassen, sondern Sie sollen auch Informationen haben. Zum Beispiel, was nimmt man als Technikfreak mit in den Urlaub? Was ist wichtig? Was gibt es Neues? Und so weiter. Das muss ja auch alles besprochen werden und da sind wir doch ganz schön weit gekommen, denke ich mal.
Ja, und vor allen Dingen, wir wollen 4 Sendungen an einem Tag produzieren. Das sind, wenn ich an meine WDR-Zeiten zurückdenke, da hätten wir wahrscheinlich 4 Tage gebraucht, mindestens.
Also ich kann mich daran zurückerinnern, dass wir die ersten WDR-Computerclubs, die eine halbe Stunde lang waren, da haben wir 3 Tage dafür im Studio gestanden, Herr Kollege.
3 Tage?
3 Tage, ja. Wir haben einen Tag Aufbau gehabt. Wobei wir dann abends abbauen mussten, weil, nee, am Anfang nicht, da ging es noch. So, und dann haben wir 2 Tage Produktion gehabt. Also,
ja, und Licht setzen wir auch noch einen halben Tag.
Ja, also das war schon heftig. Die Bühne hat ja vorher schon aufgebaut. Also letztendlich haben wir da eine Woche das Studio blockiert für eine halbe Stunde. Und jetzt wollen wir an einem Tag 4 halbe Stunden produzieren. Das ist kein Ritt über den Bodensee. Das ist sicherlich eine Herausforderung, der wir uns nicht nur gewachsen fühlen, sondern die wir mit Bravour meistern werden. Davon bin ich überzeugt.
Man muss ja auch eins beachten, früher, das waren ja noch Röhrenkameras. Heute haben wir ja schon bessere.
Ah ja.
Die mussten immer so mindestens eine Viertelstunde vorher mussten die angemacht werden, wenn nicht sogar eine halbe Stunde vorher, damit die auf Betriebstemperatur kamen.
Ja.
Und manuell weiß abgeglichen.
Ja, und wenn da eine Röhre ersetzt werden musste, nur mal so ganz nebenbei, da fuhren Mitarbeiter vom WDR nach Hamburg und haben bei Valvo gesessen und haben die Farbröhre getestet. Und das wurde auf die Röhre dann der Name drauf geschrieben mit Unterschrift, dass da der Herr Müller oder Meier vom WDR da war und die abgenommen hatte.
Tja, es waren andere Zeiten, das muss man schon sagen. Ja, das waren unsere Vorgespräche, die Sie nicht gehört haben, aber wir haben ja so einen kurzen Abriss jetzt darüber gegeben. Aber wir haben natürlich heute für diese Produktion, wie der Kollege Back sagt, also die zweite Produktion nach der 270, auch etwas vorbereitet, vor allen Dingen Heinz Schmitz. Und es gibt da auch ein paar interessante Sachen, die wir dann hinterher noch gemeinsam besprechen wollen, wo wir unbedingt einen Blick drauf werfen müssen. Aber Heinz, ich würde sagen, stell du doch als erstes mal dein Thema für heute vor.
Also ich möchte ganz gerne mich über Autos unterhalten. Und zwar nicht über Motoren und Leistung und Design, sondern das, was da drin ist. Und zwar über an sich das teuerste einzelne Bauelement in einem Auto. Wisst ihr, was das ist?
Das teuerste einzelne, das ist der Fahrer.
Na, dann kannst du im Laden nicht mitkaufen. Das teuerste ist der Kabelbaum.
Aha, ja.
Die ganzen Sensoren, Lichtchen und was alles das müssen ja irgendwo nicht nur mit der Batterie, sondern auch mit den ganzen Computern. So ein Mittelklassewagen hat heute um die 50 Chips drin, also Prozessoren drin. Es gibt ungefähr 70 Steuergeräte in einem Auto. Die müssen ja alle miteinander verdrahtet werden.
Wie weit ist dann eigentlich der Bus? Das war da immer die Rede von dem Bus.
Der im Auto. Die Busse im Auto.
Genau.
Busse.
Also wir haben, sagen wir es historisch. 1983 hat Bosch den CAN-Bus, CAN, eingeführt. Der kann bis maximal 1 Megabit. Der ist für Sensoren, Aktoren, für Fahrwerk und Motorsteuerung sowas gedacht. 1995 kam der MOST, MOST von BMW, Daimler, Harman, Becker.
Da kam dann der MOST in die Kanne, oder wie?
Nein, das MOST ins Auto.
Ah ja.
Und da MOST unterhalten, das war der vor allen Dingen für Multimedia-Anwendungen gedacht oder ist für Multimedia-Anwendungen gedacht. 2000 kam dann einmal von der Volcano Automotive Group, von Freescale und von Autoherstellern, der Linbus. Der ist für den Sensoraktor-Bereich, also für Bremsbeläge, wie dick sind Bremsbeläge und sowas, und für Komfortanwendungen oder auch für das teilweise noch für das ODB. Der kann allerdings nur 20 Kilobit. Und so richtig schnell ist 2000 FlexRay gekommen, von Daimler Chrysler, BMW, von Motorola und Philips eingeführt. Und der kann bis 10 Megabit, ist echtzeitfähig und ist für sicherheitskritische Systeme. Denn es ist ja heute so, dass man nicht mehr wirklich physikalisch fährt. Also wenn du Gas gibst, gibst du ja kein Gas, sondern machst nur einen Regler. Und irgendein Stellmotor gibt dann eben den Sprit in den Motor, fährt den Einspritzer hoch. Jetzt sagen natürlich die Autohersteller, oh, das ist alles so kompliziert, wir brauchen Gateways zwischen den einzelnen Bussystemen, wir müssen Übergänge schaffen, wir müssen gucken, dass wir die Kapseln und dass das alles dann auch noch von minus 80 Grad bis plus 100 Grad geht, na nicht ganz so, von minus 40 bis plus 80 Grad geht, das ist uns sehr kompliziert. Wir haben doch ein Protokoll oder haben doch eine Technologie, die alles kann, das ist das weit verbreitete Ethernet. Von der E-Mail her wissen wir, dass Ethernet natürlich auch Nachteile hat. Es ist in der Grundkonzeption nicht wirklich
echtzeitfähig.
Mhm. In der Industrie ist man aber weitergegangen. Man hat da muss vielleicht noch anders ran. Also in der Industrie setzt man echtzeitfähiges Internet ein. Denn das ist notwendig. Man nimmt die Verkabelung, Internetverkabelung und das Protokoll, um ganze Firmenhallen zu steuern. So kann also ein zentraler Produktionsrechner eine komplette Autofertigung zum Beispiel steuern. Was Riesenvorteile hat, denn Autos werden ja nicht mal auf Vorrat gebaut, sondern auch nach Bestellung gebaut. Wenn du also deinen Daimler, BMW oder Ford oder was auch immer bestellst mit grüner Tür und linkblaue Lampe und sowas, dann wird das genau für dich gefertigt, das Auto.
Ja, und man kann zum Teil ja auch noch bis einen gewissen Zeitraum vor der Auslieferung, also vor Baubeginn, auch noch Änderungen da hineinfließen lassen. Nicht jede, nicht alle, aber sehr viele.
Ja gut, wenn einmal die Bodengruppe bestimmt ist, also Autos werden gebaut, es gibt die Bodengruppe, also im Boden, und da wird alles andere dran geklatscht. Und wenn einmal die Bodengruppe bestimmt ist, sind natürlich dann bestimmte Teile, die man nicht mehr austauschen kann. Dann kann man aus einem Zweitürer keinen Viertürer mehr machen und sowas. Aber das alles andere kann man machen. Und diese Technologie oder dieses Know-how, das man da erarbeitet hat, das möchte man gern auch ins Auto bringen. Entwickelt worden ist das interessanterweise, es gibt dieses IEEE 802.1 AS. AS ist für eine Audiotechnik-Arbeitsgruppe. Das sind an sich Audioingenieure, die haben sich ein Protokoll ausgedacht, das echtzeitfähig ist, um Studioproduktionen automatisieren zu können, also Musik automatisieren zu können. Denn bei Audio wissen wir alle, das gibt es einen großen Nachteil. Wir sind sehr empfindlich, wenn Audiounterbrechungen da sind. Also wenn Musik läuft, wenn du Musik streamst bei dir und du hast einen Aussetzer in deinem Netz und da ist ein Loch, dann wirst du direkt hellhörig. Viel empfindlicher sind wir da als für Audio. Und diese Leute haben ein Echtzeitprotokoll. Ja, Entschuldigung. Ja, danke. Also es gibt dieses 802.1 AS, das ist für eine Zeitsynchronisation. Es gibt also, wie man das von Echtzeitbetriebssystemen kennt, ganz bestimmte Zeitabläufe, in denen etwas passiert. Da weiß jeder, alle 5 Sekunden kommt ein Takt. Gut, das wird jetzt mehr als alle 5 Sekunden sein. Und das kann man nehmen oder will man im Auto nehmen, um Echtzeitprotokolle oder Echtzeitkommunikation zuzulassen. Dass also der Steuerung, dass die Autoreifensensoren und sowas eine bestimmte Zeit haben, in der sie reagieren können.
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass mich viele Dinge wahnsinnig nerven an diesen modernen Autos. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Funkschlüssel den Kofferraum entriegle und will ihn aufmachen, dann kann ich ihn nicht öffnen. Dann habe ich schon 3-mal gedrückt, bevor das Ding da drin irgendwo rumort und klackt, und dann ist es erst freigegeben. Ich frage mich tatsächlich, was soll dieser ganze Quatsch eigentlich? Ich drücke doch irgendwo drauf und dann will ich eine Tür aufmachen und da will ich nicht warten, bis die Elektronik sich überlegt hat, haben wir denn heute Lust oder haben wir keine? Nee, wir machen mal auf. Also das ist einfach nur nervig, und da gibt es viele andere Sachen, die ähnlich nervig reagieren im Auto.
Aber ich denke, Wolfgang Rudolf, eine Geschichte noch zurück, die lag in Paderborn. Wir waren da zusammen im Hotel, und da im Hotel die Parkplätze morgens geräumt werden mussten, das aber die Angestellten machen wollten, haben die darum gebeten, den Schlüssel von dem Auto zu erhalten.
Ich hatte aber keinen Schlüssel dabei.
Ja. Du hattest den Schlüssel nämlich in den Absatz einbauen lassen, den Chip in den Absatz einbauen lassen, und hast dem armen Mann in der Rezeption den Schuh auf die Rezeption gestellt.
Ja gut, das war damals ganz, ganz neu, dass es solche Schlüssel gab, so Keyless Go oder wie der Krampel da hieß. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, so einen Kram auseinanderzubauen und in meinen Absatz da unten reinzukleben. Und dann brauchte ich nichts mehr zu machen. Meine Schuhe hatte ich in der Regel ja immer an. Ich musste natürlich diese Schuhe anhaben. So, und als ich dann dem Mann an der Rezeption dann den Schuh dahingestellt habe, habe gesagt, der musste damit gehen, sonst geht das Auto nicht auf. Der hat gedacht, ich habe sie nicht mehr alle.
Ja, und dann haben die es aber nicht geschafft, das Auto zu bewegen, weil sie wussten nicht mehr, wie sie den einschalten konnten. Ne?
Ja, gut, der hat natürlich auch keinen Zündschlüssel gehabt, und der wusste nicht, wie man ein Auto ohne Zündschlüssel starten kann. Aber da musste ich dann doch aufstehen.
Ja, und du bist dann ohne Schuhe, musstest du dann zum Parkplatz, ohne einen Schuh, musstest du zum Parkplatz gehen. Ist doch eine irrsinnig lustige Geschichte eigentlich, wie die Technik manchmal zu schnell kommt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man so verrückt ist wie ich und lauter so einen Scheiß macht. Aber es hat eben Spaß gemacht, und wir haben uns natürlich dann auch tagelang darüber derart begeistert, dass die Begeisterung mussten wir dann mit Bier löschen.
Ja. Gut, das war aber jetzt auch kein Ethernet. Ich muss das versuchen, euch irgendwie wieder zum Thema zurückzubringen.
Ja.
Gut, also, Das Auto, das reine Ethernet-Auto gibt es nicht. Und diese 2 Sekunden Verzögerung hat man auch im Flieger, wenn man irgendwie eine Lampe anmacht, dann meldet er sich auch erst beim Bordcomputer an, knipst dann langsam die Lampe an, das dauert auch ein paar Sekunden.
Genau wie bei deinem Kofferraum. Beim Landen und den gefährlichen Sachen auch?
Nein. Aha. Denn es gibt in diesen Systemen, also Flieger sind auch noch nicht auf Ethernet, aber wenn man das auf Ethernet macht, gibt es eben 3 verschiedene Kommunikationskategorien. Einmal diese Echtzeitsteuerung, die man eben für Bremsen braucht. Ist nämlich blöd, wenn man auf die Bremse tritt und nichts passiert, erst 2 Sekunden später. Dann gibt es die sogenannten Rate Constrained Communication, das ist eine reservierte Bandbreite, die zum Beispiel für Multimedia gedacht ist. Dass man einen Teil dieser 100 Megabit oder Gigabit, die man hat, einfach schon von vornherein reserviert, um darüber Musik oder sonst irgendwas fahren zu lassen. Und dann das dritte ist Best Effort Communication, heißt das so schön, das ist dann, wenn irgendwas passiert, wenn das Netz frei ist. Also wenn du deinen Schlüssel dann drückst und das Auto hat nichts anderes zu tun, macht das dir den Kofferraum auf. Mhm. Ich meine, das Problem ist ja, die Industrie macht das ja. Die haben aber einen Vorteil gegenüber dem Auto. Wenn es da Probleme gibt, dann macht man einfach die Anlage aus, dann steht alles. Wenn man ein Flugzeug hat oder ein Auto hat und macht einfach alles aus, kann das sehr gefährlich werden. Dann kann es zu einem Unfall kommen. Also muss man sich auch da Strategien dann überlegen, was passiert, wenn irgendetwas ausfällt.
Ausstiegsstrategien.
Ja, das ist ganz extrem wichtig in dem Falle. Wie gesagt, es ist Echtzeitkommunikation. Und wenn du lenkst, möchtest du gern, dass das Auto lenkt und nicht weiter geradeaus fährt. Es sind Planungen da, es sind Entwicklungen da. Was es heute schon gibt, ist dieses OBD, also dieses Online-Diagnosesystem, Onboard-Diagnostik.
Hat der Kollege Back in der letzten
in der TV-Sendung gezeigt hat. Da nimmt man Ethernet-Protokolle heute schon für. Geplant sind dann zunächst mal Kamerasysteme, die sollen so bis 2015 kommen, das ist also Vorwärtskamera, Rückwärtsfahrkamera und sowas. Dann denkt man so ab 2015 werden so die ersten Fahrtassistenzsysteme, so passive Sicherheitssysteme kommen, so Spurhalteassistent, wenn man über den Rand rauskommt, dass er einen anmeckert. Die gibt es heute, die laufen aber dann entweder auf Most oder auf CAN.
Ja.
Die sollen dann
auch auf Ethernet. Ach, du meinst jetzt alles auf den Bus bezogen?
Auf Ethernet.
Okay.
Ja. Und dann eben irgendwann dieses Verkehrszeichen, Ampelerkennung und Kollisionsvermeidung. Die aktiven Sicherheitssysteme wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern, denn wie gesagt, im Auto muss alles ganz extrem sicher sein, denn es sind sehr kurze Reaktionszeiten nur und wenn da irgendwas schief geht, das wäre ja furchtbar, wenn da durch Unfälle passieren. Mhm. Aber es ist...
Ja, nicht immer klappt es ja. Es gibt ja auch noch die EMV-Problematik.
Das ist richtig.
Gab es mal einen Audi, wenn der unter einer dicken Hochspannungsleitung stand, da lief nichts mehr.
Und die katholische Wegfahrsperre nicht zu vergessen.
Ja, genau. Sollen wir die nochmal erwähnen?
Ja, würde ich doch sagen. Das sind doch Probleme, die auch heute wieder auftreten können.
Es gab bei uns eine katholische Wegfahrsperre. Und zwar, es gab eine Frau in einem Vorort von Köln, die fuhr jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr zur Kirche. Und die hat ein neues Auto gekriegt mit so einem elektronischen Schlüssel. Und jedes Mal, nachdem sie das neue Auto hatte, sonntags morgens um 9:30 oder um 10, blieb das Auto stehen, lief nichts mehr. Und sie kam auch nicht rein ins Auto, der Schlüssel ging nicht mehr. Und da das immer morgens, sonntags morgens, nur sonntags morgens um 10 Uhr passierte, hat es auch keinen Sinn gehabt, dass die Werkstatt hat da schon das elektronische Schloss ausgebaut. Es war am nächsten Sonntag wieder zu. Und dann kam jemand auf die Idee, dass daneben an oben sich immer eine Antenne dreht, besonders morgens um 10. Und das war ein Kollege von uns, der leider verstorben ist, und er hat besonders morgens einen Rundspruch gemacht für die Funkamateure.
Köln-Aachen-Rundspruch.
So, und der hat natürlich mit seinen 200 Watt oder was er da auf der Antenne drauf hatte, hat der das Schloss zugemacht, elektronisch zugemacht, sodass die Frau drücken konnte, wie sie wollte. Es ging ja,
also die hohe Feldstärke, die er da in die Welt gesetzt hat, kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn ich irgendwo etwas sehen will und da kommt einer mit einem dicken Scheinwerfer und das wird alles überstrahlt, dann sehe ich nichts mehr. So ist es auch mit Funk.
Mhm. Ja, und das kann Ihnen auch passieren, wenn Sie auf der Straße irgendwo stehen und Sie stehen vor dem Fenster von einem Arzt, der eine Bestrahlung angemacht hat, auch in dem ISM-Bereich. Die kann so stark sein, diese Bestrahlung, dass draußen Ihr Auto auch nicht mehr aufgeht. Alles das gibt es ja. Mittlerweile weiß man das und hat es besser gemacht.
Ja, genau. Also mittlerweile passiert sowas eigentlich nicht mehr. Die Technologie ist wirklich weitergegangen in der Richtung.
In der Fernsehsendung hatten wir mal das Recplay von der Firma IZT da. Das ist genau das, was die Autohersteller heute nehmen, um versuchen, solche Sachen auszuschließen. Diese zeichnen also den elektronischen Müll, der sich in der Umwelt befindet, auf, stellen so ein Auto ins Labor und befeuern das dann auch mit hoher Leistung, um zu sehen, ob dann hinterher die ganze Elektronik noch geht.
Also die Autohersteller haben gelernt und das ist ja auch gut so und die Entwicklung geht weiter und das ist noch viel besser und es kommt noch mehr Technik rein und wenn sie dann auch funktioniert und nicht so wie es auch bei den Edelkarossen in der Vergangenheit war, nur elektronischer Schrott ist, da bin ich sehr, sehr froh darüber, denn da macht auch Elektronik wieder Spaß, jedenfalls mir. Aber habt ihr irgendeine Vorstellung, welches Betriebssystem für Smartphones weltweit führend ist?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist Android oder Android oder wie immer man sagt dazu. Das zumindest am Kommen und wird es später beherrschen.
Also gerade im letzten Quartal haben die wahnsinnig zugelegt, 7%, und sind mittlerweile in den USA auf 33% Marktanteil. Das ist also erheblich, wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel die Sachen von Windows, das Windows 7 oder wie heißt das, nicht Windows to go, aber so ähnlich, das hat nur noch 7...
Windows Mobile.
Ja, das hat nur noch 7,7%. Mach mir doch meine Späße nicht kaputt, Herr Kollege.
Ach so.
Und RIM stürzt also auch ganz kräftig ab, die ja nur noch im professionellen Bereich wirklich von Bedeutung sind. Also da tut sich etwas, aber woran liegt es denn?
Am Geld. Android ist kostenlos. Und wird deshalb gerne genommen natürlich, weil da wieder 50 Euro oder sowas wegfallen beim Verkauf.
Würde denn die nun neu geschmiedete Allianz zwischen Microsoft mit ihrem Windows 7 und dem Nokia-Konzern irgendetwas daran ändern können? Was ist denn deine Meinung, Heinz?
Ich glaube schon, dass Windows dadurch etwas stärker werden wird. Es gibt auch Prognosen, dass Windows Chancen hat, Apple zu überholen. Apple ist ja mit dem iOS auf 25% ungefähr, ist damit noch weniger als RIM, die bei 30% noch liegen, ungefähr. Das sind also Zahlen, die ich habe, die sind vom Januar diesen Jahres.
Ja, Apple ist auch zurückgefallen, ne?
Ja, das ist 0,1% in einem Quartal, also.
Ui.
Das ist nicht, aber das hängt auch daran, dass die Masse der Smartphones größer wird und die großen Massenhersteller aus China und Taiwan setzen verstärkt auf Android, weil es eben für sie keine zusätzlichen Kosten sind und sie können damit machen, was sie wollen. Ganz platt gesagt. Windows schreibt vor, welche Auflösung ein Smartphone haben muss, welche Ausstattung es haben soll und alles. Es sind also schon sehr viele Parameter, die vorgegeben werden, damit die alle gleich funktionieren. Apple ist ganz alleine. Apple baut Hardware selber, Apple baut Software selber und sonst gibt es nichts. Es gibt also nur die Apple-Welt.
Also das Apple-Betriebssystem ist an die Apple-Hardware gebunden und deswegen ist der Markt da auch begrenzt.
Ja klar. Und wer kein iPhone haben will, dem bleibt die Apple-Welt auch verschlossen. RIM hat auch seine eigene Hardware, also der BlackBerry eben, der eben in der professionellen Welt noch sehr stark ist, auch stark bleiben wird, weil sehr viele Exchange-Server, also diese Outlook-Server, die überall rumstehen, ganz eng mit RIM zusammenarbeiten und man kriegt seine Mails automatisch aktualisiert. Obwohl ich sagen muss, ich habe es probiert mit einem Android-Handy, auch damit konnte ich mit meinem Exchange-Konto synchronisieren und kriegte meine Mails. Das war das, was wir in der Fernsehsendung hatten. Das war überhaupt kein Problem. Gut, ob man es will oder nicht, ist was anderes. Das war auch Android und Google. Also Google lässt den Entwicklern vollkommene Freiheit. Das ist sowohl ein Vorteil.
Und es ist Open Source.
Es ist Open Source.
Das kommt also vielen entgegen, ja, die nicht nur selber machen, sondern dass die Welt da hineinsehen kann und dass da keine Bösartigkeiten und Geheimnisse drin sind. Denn es gibt so viele kluge Leute auf der Welt, die sich sowas ansehen und auch verstehen. Das ist eigentlich das, was ich mir für Apple wünschen würde. Denn die Technik ist gut, aber diese Johnny-Controlletti-Mentalität von denen, die passt mir überhaupt nicht.
Ja gut, die haben natürlich, es gibt Argumente dafür und dagegen. Zum einen für diese, nein, sagen wir andersrum, die Android-Entwickler, die Apps dafür entwickeln, beklagen natürlich, dass die ganzen Hersteller verschiedene Betriebssystemversionen haben und man nicht eine App für alle Androids anbieten kann. Es gibt unterschiedliche Auflösungen, es gibt unterschiedliche Anbindungen an die Treiber und sowas. Also ist ein sehr zersplitterter Markt. Das ist bei Apple nicht. Es ist ein einheitlicher Markt. Was ich für Apple entwickle, läuft auf dem Apple.
Nur ich sehe eine ganz große Gefahr heraufkommen, da haben wir auf der CeBIT auch schon bei GData am Stand drüber gesprochen, dass Android eben, weil die Quellen alle offen sind und weil so viele Leute sich jetzt drauf stürzen werden, dass Android wahrscheinlich auch stärker von Viren belastet werden wird.
Ja, natürlich.
Es gibt jetzt schon die ersten dafür. Und wenn das nachher genau so eine komische Sache ist, dass ich jede 5 Sekunden da ein Update laden muss, damit ich virenfrei bleibe, das könnte auch wieder ein Rückschritt sein. Apple macht es ja so restriktiv. Ich muss ja zu Apple mein Programm, was ich selbst geschrieben habe, schicken, damit ich da was mit anfangen kann.
Können die Virenhersteller ja auch machen.
Ja. Nein, ist ein Vorteil. Alle Apps, die für Apple online gestellt werden, sind vorher geprüft worden und sind durch Virenscanner gelaufen. Und damit ist eine größere Sicherheit gegeben, als wenn bei Android-Landschaften einfach hochgeladen werden kann.
Kommen wir zu einer der allgegenwärtigen Quiz-Shows. Wer weiß, was Westmore-X ist? Westmeer-X.
Ist das mehr als ein Bauleiter?
Also, morgen am Dienstag, dem 19. April, will Intel einen neuen Kern, einen neuen Prozessor vorstellen, der mit bis zu 10 Kernen arbeitet. Man hat also da auch einiges vor mit diesen Kernen. Zum Beispiel ist auch der Cache, der L3-Cache, vergrößert auf 30 Megabyte und die technischen Einzelheiten, die haben sie noch nicht verraten, die kommen morgen raus. Aber ein weiterer Schritt, und ich bin mal gespannt, wann die ersten 10 Kerncomputer bei uns in den Märkten rumstehen. Und dann bin ich auch gespannt, was bringt denn ein 10-Kern-Rechner eigentlich, ein 10-Kern-Prozessor? Der bringt ja nicht die 10-fache Geschwindigkeit. Ist man dann bald auch irgendwo an der Grenze angelangt, wo wir mit der Taktfrequenz waren, wo es ja theoretisch auch bis 20 GHz ging, aber bei unter 4 GHz Schluss gemacht wurde?
Ja.
Vor allen Dingen ist es auch eine komische Zahl, diese 10. Die passt gar nicht so in die digitale Welt. 2, 4, 8, 16, 32 und jetzt plötzlich 10.
Der Entwickler hat das an den Fingern abgezählt.
Weiter kann man nicht.
Ja, er hat nicht mehr.
Ich glaube, vor einem Jahr war das ungefähr, da haben wir schon mal uns Gedanken darüber gemacht, auch im Audio-Podcast, dass die Softwareentwicklung da auf Probleme stößt. Und zwar sind die Compiler, die heute sind, die Programme übersetzen, nicht optimiert, wirklich optimiert für diese Multikern-Prozessoren. Es gibt Forschungsgruppen an den Universitäten, die sehr stark daran arbeiten, die an der Parallelisierung von Prozessen arbeiten. Und dann, wenn das gegeben ist, dann kann man auch die Mehrkerne sehr optimal einsetzen.
Also daran glaube ich überhaupt nicht mehr. Ich meine, ich habe das vor 20, 25 Jahren in Aachen gehört. Da gab es Ausgründungen, da gab es die Transputer, da gab es Occam und da gab es was weiß ich nicht alles. Da hat man das schon gesagt. Die Parallelisierung, das ist das nächste Thema, das kommt und irgendwann werden die Programme so umschreiben oder schreiben, dass die Prozessoren parallel optimal genutzt werden können. Aber dazu sind wir Menschen eigentlich noch zu dumm. Unser Gehirn kann es nicht, unser Gehirn denkt nicht so, das arbeitet anders. Und wir schaffen es auch nicht, diese Strukturen auf die Computer zu bringen. Und wenn ich diesen Experimentalprozessor, den wir vor 2 Jahren schon angesprochen haben und vorgestellt haben im Audiocast, mir ansehe mit 88 Kernen. Daraus wird einfach nichts, wenn man keine Probleme hat, die wirklich parallel 88 Aufgaben lösen müssen oder ein paar weniger, weil ja noch Verwaltung da oben drüber ist. Das ist einfach das große Problem. Wir können unsere Welt nicht so parallelisieren, dass wir alles parallel laufen lassen können und gleichzeitig die Kerne optimal nutzen. Das ist die Schwierigkeit.
Also es gibt eine Möglichkeit.
Schönes Schlusswort.
Es gibt eine Möglichkeit, Moment. Es gibt eine Möglichkeit, die zu nutzen, und zwar ist das die Virtualisierung, indem man mehrere virtuelle Maschinen und denen verschiedene Kerne zuweist. Dann kann man auch die ausnutzen.
Gut, der Kollege Back hat schon gesagt, schönes Schlusswort. Ja. Nächste Woche Ostermontag Sondersendung. Wolfgang, sagst du deinen Gesprächspartner an?
Ja, es ist ein Stundengespräch mit Lorenz Hasewinkel, der bei Zuse gearbeitet hat und bei Nixdorf gearbeitet hat und heute Patentanwalt ist. Ich glaube, da ist einiges Interessantes dabei.
Jetzt tun wir die Daumen hoch, sagen ja, und? Tschüss, immer ein tschüss. Bit übrig behalten und ich hoffe diesmal rausch- und haltfreier als beim letzten Mal.
Ja, genau das denke ich auch und ich hoffe, dass die Qualität jetzt zufriedenstellend erreicht wurde.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.